Ja, jetzt bin ich mit Katrin im Gespräch und es soll um das Seelen- und Notrettungsschiff Juventa gehen, das 2017 von der italienischen Justiz beschlagnahmt wurde. Und ja, Katrin war eine derjenigen, die da mit involviert war und jetzt auch mit angeklagt ist. Am 21. Mai soll ein Prozess stattfinden auf Sizilien. Erzähl vielleicht erstmal die Geschichte der Juventa und wie es da zu diesem, ja, dieser Beschlagnahmung gekommen ist.
Das Rettungsschiff Juventa, die Geschichte davon ist, es wurde 2015 von einer Gruppe recht junger Leute gekauft. Die Organisation hat sich, glaube ich, auch aus diesem Grund damals Jugend rettet genannt. Und die erste Mission hat dann tatsächlich stattgefunden 2016. Und wir waren ungefähr ein Jahr lang mit der Juventa im Einsatz bis zum 2. August 2017. Dann wurde es nämlich beschlagnahmt. Und in der Zwischenzeit haben wir 16 Rettungsmissionen durchgeführt vor der libyschen Küste. Wir hatten insgesamt ca. 200 Crew im Laufe der Zeit an Bord, natürlich nicht gleichzeitig, und haben über diesen Zeitraum tatsächlich auch über 14.000 Menschen aus Seenot gerettet.
Damit habt ihr ja auch Aufgaben erfüllt, die möglicherweise auch staatlich erfüllt werden könnten, hätten wir einen anderen Staat, oder die von der EU erfüllt werden könnten, denn die sollen sich ja auch um die Sicherheit der Menschen an den Grenzen kümmern eigentlich. Und jetzt steht ihr aber vor einem Prozess und auch nach sehr langer Zeit, und das Schiff ist auch schon sehr lange beschlagnahmt. Wieso diese lange Ermittlungszeit?
Ja, erstmal kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, einerseits wäre das auf jeden Fall staatliche Aufgabe gewesen. Allerdings finde ich auch, kann man das noch weiterdenken und sagen, eigentlich wäre es staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es legale und sichere Flucht- und Einreiserouten nach Europa gibt. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, der Prozess und die Ermittlungszeit ist unglaublich lang gewesen. Das waren jetzt 5 Jahre. Wir haben ja bei der Beschlagnahmung erfahren, dass tatsächlich seit 2016 unter anderem gegen uns ermittelt wurde. Und diese ganze Ermittlung war sehr, sehr aufwendig. Also man muss sich vorstellen, dass viele Wanzen in dieser Zeit versteckt und abgehört wurden, also nicht nur auf unserem Schiff, aber unter anderem bei uns auf der Brücke. Es wurden unglaublich viele Telefone abgehört. Es waren, ich glaube, circa 5 Ermittlungsbehörden im Einsatz, unter anderem der italienische Geheimdienst und unter anderem auch im Zuge der Beschlagnahmung von der Juventa, aber auch in anderen Situationen wurden Computer und Telefone und viele elektronische Geräte wie auch Sticks und Festplatten beschlagnahmt. Und all diese Daten wurden natürlich jetzt über einen recht langen Zeitraum ausgewertet, was dazu geführt hat, dass diese Strafakte wirklich sehr lang geworden ist. Wir reden davon fast 29.000 Seiten. Das ist ziemlich unglaublich, finde ich. Also mir hat ganz schön die Sprache verschlagen, als ich das gehört habe. Und dazu gehört natürlich auch mehrere hundert DVDs mit abgehörten Gesprächen, sei es über die Wanze oder Telefone. Einerseits wirkt das natürlich im Sinne der Repression, weil je länger diese Ermittlung dauert, desto länger ist dieses Schiff blockiert und wir als Angeklagte, es ist sehr, sehr aufwendig und auch teuer, sich um diesen Prozess und die damit einhergehende Repression zu kümmern. Also ich glaube, dass diese Zeit und der Aufwand im Sinne des Zweckes der Staatsanwaltschaft und der dahinterstehenden Politik steht. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, gibt es auch eine kurze und eher einfache Antwort auf die Frage, warum dauert das so lange? Ich glaube, ein Stück weit ist das auch einfach Italien und normal dort, habe ich mir sagen lassen.
Ja, der Straftatbestand Beihilfe zur irregulären Einreise klingt ja erstmal harmlos, kann aber doch auch ganz schön hart bestraft werden, wenn Sie wollen würden, oder?
Genau, also in Italien steht auf diesem Straftatbestand mindestens 5 Jahre, maximal 20 Jahre Gefängnisstrafe.
Und was erwartet ihr jetzt vom Prozess? Wie gibt es ähnliche Erfahrungen vielleicht von anderen Seenotrettungseinsätzen, die auch dann vor Gericht gelandet sind? Was erwartet ihr?
Also tatsächlich sind wir zusammen mit den anderen NGOs, die vor Gericht stehen, im Moment die einzigen Seenotrettungsorganisationen, die für ihre Arbeit momentan vor Gericht stehen. Das heißt, es ist der einzige und auch letzte verbleibende Prozess. Alle anderen sind unter anderem zum Beispiel auch der von Carola Rakete ja kürzlich eingestellt worden. Einerseits macht das natürlich Mut, andererseits sehen wir auch, dass wir im Verlauf dieses Prozesses schon ein Stück weiter sind und wir haben eigentlich auch schon damit gerechnet, dass es überhaupt gar nicht erst zur Anklage kommt. Wir waren davon überzeugt, dass dieses Ermittlungsverfahren eigentlich eingestellt wird und stattdessen aber ist es vor einem Jahr tatsächlich zur Anklage gekommen. Der Prozess beginnt jetzt am 21.05. und damit beginnt die Vorverhandlung. Und in dieser Vorverhandlung wird in mehreren Anhörungen entschieden, ob das Ganze in die Hauptverhandlung geht oder ob die Richterin, der Richter sagt, nee, so ein Quatsch, ihr habt doch alle Lack gesoffen, das machen wir nicht. Das geht hier nicht in die Hauptverhandlung. An der Stelle ist jetzt hier Schicht im Schacht und der Prozess hört auf. Natürlich ist da einerseits die Hoffnung bei uns, dass das so passieren könnte, unter anderem auch eben, weil andere Prozesse mit ähnlichen Vorwürfen, wo sozusagen die Tatsache, dass die Notwendigkeit zur Rettung bestand und anerkannt wurde, schon sozusagen zu unseren oder deren Gunsten entschieden wurde. Das heißt, im Prinzip steht unter den Vorwürfen von der Staatsanwaltschaft, dass sie sagen, Moment mal, die Leute, die ihr damals aus Seenot gerettet habt, die waren ja gar nie in Seenot. Die habt ihr ja einfach da getroffen und das war irgendwie verabredet oder so. Diese Anzweiflung der Notwendigkeit zur Rettung, die gab es auch in anderen Fällen und in diesen Fällen wurde das sozusagen günstig, so wie es sein sollte, sagen wir mal, entschieden. Wir hoffen, dass das auch Auswirkungen hat auf unseren Prozess bzw. auf diese Vorverhandlungen. Allerdings ist uns schon auch klar, dass dieser Prozess nicht einfach nur juristisch betrachtet werden kann, weil juristisch ist das alles sehr, sehr unbedenklich. Aber in Wirklichkeit ist das ein riesengroß aufgeblasener politischer Schauprozess. Und diesen Kontext dürfen wir halt nicht vernachlässigen und deswegen ist es durchaus möglich und auch wahrscheinlicher, dass es in die Hauptverhandlungen geht.
Ja, was nun in den letzten 5 Jahren auf dem Mittelmeer auch gefehlt hat, war wahrscheinlich die Joventa, oder? Was ist mit dem Schiff jetzt eigentlich geschehen und könnte das auch so eine Nebenabsicht gewesen sein, das Schiff jetzt lange Zeit irgendwo halt festzuhalten, damit nicht weiter gerettet wird?
Ja, natürlich. Einerseits ist es das natürlich gewesen. Es war ein Schiff weniger im Einsatz und ich denke, die Anzahl der toten und vermissten Menschen im zentralen Mittelmeer spricht für sich, dass jedes Schiff, das unten operieren kann, bitter nötig gebraucht wird und die Joventa definitiv dort besser aufgehoben wäre als im Hafen von Trapani, wo sie vor sich hingammelt. Und andererseits hatte das natürlich auch eine Symbolwirkung, weil wir sozusagen das erste Schiff waren, was damals beschlagnahmt wurde und auch so die mit zu den ersten Crews gehört haben, gegen die diese Kriminalisierung vorgenommen wurde. Und das hat auch eine abschreckende Wirkung oder soll eine abschreckende Wirkung haben. Genau, also ich denke, es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen.
Ja, wie habt ihr jetzt weitergemacht, wenn man das so sagen kann, für so eine große Anzahl an Menschen, die da in der Joventa involviert waren?
Ja, genau, wie du sagst, das sind sehr viele Leute gewesen und ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Allerdings weiß ich, dass viele von uns, wenn nicht die meisten, weitergemacht haben auf anderen Schiffen. Das heißt, wir haben uns davon abschrecken lassen und auch Wir unter den Angeklagten sind teilweise immer noch aktiv in der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer. Und ich selbst hatte zwar Unterbrechungen, in denen ich mich auch anderen Projekten gewidmet habe zwischendurch und auch viel Zeit in der Türkei verbracht habe und den Fokus nicht nur auf dem zentralen Mittelmeer hatte, sondern auch an anderen Außengrenzen und mit Projekten, die sich mehr den Pushbacks und den Überlebenden von Pushbacks widmen.
Jetzt hast du gesagt, dass das sowas wie ein Schauprozess auch ist und ein sehr symbolhafter Prozess. Und da müsste man dem ja auch was entgegensetzen, nämlich so eine Solidarisierung. Wie kann man sich mit euch solidarisieren jetzt?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Frage anders formuliert werden könnte, weil es eigentlich nicht darum geht, sich mit uns zu solidarisieren, sondern dieser Prozess ja für was ganz anderes steht. Und zwar für die politische Situation und den Kontext, in dem dieser Prozess überhaupt stattfinden kann. Deswegen ja, mit uns und mit unserer Anti-Rep-Arbeit sich solidarisieren, ist auf jeden Fall sehr toll. Und dazu laden wir alle herzlich ein. Gleichzeitig ist es uns wichtig zu betonen, dass es eigentlich darum geht, sich mit den People on the Move zu solidarisieren. Aber um nochmal konkret auf deine Frage zu antworten, also ich glaube, was jetzt den Prozessauftakt zum Beispiel angeht, haben wir mobilisiert in einigen Städten. Es gibt Infomaterial, es gibt Möglichkeiten, Aktionen zu machen. Also mischt euch ein, fühlt euch angesprochen, sprecht darüber, mobilisiert weiter. Aber wichtig, verliert nicht aus dem Auge, dass es hier nicht um uns privilegierte europäische Aktivistinnen geht, die gerade vor Gericht stehen, sondern dass im Mittelpunkt eigentlich steht, dass Migration an sich kriminalisiert wird und dass Europa Menschen mit dem falschen Pass so wie den Krieg erklärt hat. Und ich glaube, was wir alle tun können und wie wir uns alle solidarisieren können, ist ein Stück weit aufzuhören, für Geflüchtete zu kämpfen, sondern mit ihnen und uns nochmal zu verdeutlichen, dass People on the Move eine Stimme haben. Trotzdem kommen meistens wir als Retterinnen zu Wort. Und ich denke, was wir alle zu Hause, da wo wir sind, auch wenn wir nicht im Einsatz auf einem Schiff im Mittelmeer sind, dazu beitragen können, ist Strukturen zu schaffen, in denen diese Stimmen wirklich Gehör finden und in denen People on the Move wirklich auch gesehen werden und wir uns vor allem auch anfangen, kritisch mit unseren Privilegien und unserer Weisheit auseinanderzusetzen.
Wahrscheinlich wäre aber auch ein richtiger Schritt politisch für die Abschaffung dieses Straftatbestands Beihilfe zur irregulären Einreise einzutreten, denn das betrifft auch viele Migranten, MigrantInnen, die halt auch deswegen angeklagt werden, oder?
Absolut, ja. Genau das ist das Problem. Es gibt keine legalen Fluchtrouten, es gibt keine Möglichkeiten für schutzsuchende Menschen auf nicht lebensgefährliche Art und Weise nach Europa zu kommen. Die Notwendigkeit entsteht, also die Notwendigkeit, sich an sogenannte Schleppernetzwerke zu wenden, entsteht einzig und allein durch die Abwesenheit von sicheren Fluchtrouten. Und damit begünstigt die Migrations- und Asylpolitik der EU, dass diese Netzwerke, dass es sie gibt und außerdem, dass Fluchtrouten länger, beschwerlicher, riskanter und im Endeffekt auch tödlicher werden. Dieser Straftatbestand Beihilfe zur illegalen Einreise ist demnach auf jeden Fall eine Farce, weil diese Illegalität ja hausgemacht ist. Und das langfristig ändern zu wollen, muss auf jeden Fall unsere politische Forderung sein, die dahinter steht, ja.
Wo kann man sich jetzt informieren über den Prozess und über den Verlauf?
Auf unserer Webseite ist juventa-crew.org. Juventa schreibt man übrigens mit I, nicht mit J. Auch regelmäßige Updates und Informationen über Twitter, Instagram und Facebook.
Wie hat sich jetzt insgesamt eigentlich die Situation für SeenotretterInnen seit 2017 verändert? Sind da gravierende ja, ist das jetzt sehr anders? Weil es gibt halt so viele Konflikte auch immer, die davon den Blick ablenken, zum Beispiel eben der Krieg in der Ukraine und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass man da doch oft nicht so genau mehr auf ja, das Mittelmeer schaut, häufig.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch so ein Thema, bei dem Menschen sowie fast müde geworden sind, hinzugucken, Journalistinnen das Interesse verloren haben, es generell viel zu wenig Aufmerksamkeit dafür gibt, dass tagtäglich an Europas Außengrenzen Menschen sterben und eigentlich zum also sehenden Auges zum Tode verurteilt werden. Die Seenotrettung, die zivile Seenotrettung ist in den letzten Jahren definitiv sehr viel schwieriger geworden. Unter anderem hat der EU-Libyen-Deal dazu beigetragen, dass von der sogenannten libyschen Küstenwache, also eigentlich von Milizen, organisierte Pullbacks stattfinden. Gleichzeitig aber auch Europa, also die Seenotleitstellen in Italien und Malta, sich definitiv der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen. Vor Ort hat das die Konsequenz, dass es unter anderem auch sehr gefährliche Begegnungen mit diesen Milizen oder der sogenannten libyschen Küstenwache gibt, die unter anderem auch auf die Menschen in den Booten oder im Wasser schießen. Es ist in den letzten Jahren auf jeden Fall zu sehr, sehr hässlichen und sehr gefährlichen Situationen gekommen. Und dazu kommt natürlich auch, das habe ich vorhin ja schon kurz erwähnt, dass durch die Kriminalisierung von unter anderem der Code Juventa auch andere Organisationen konstant bedroht sind, auch von Kriminalisierung betroffen zu sein. Und das hat natürlich einen immensen Mehraufwand zur Folge. Und die Seenotrettung, die zivile Seenotrettung mit allen Mitteln behindert wird, verhindert wird, die Zusammenarbeit mit den Behörden eigentlich fast nicht mehr vorhanden ist. Es ist definitiv kein Vergleich zu früher, wo es eigentlich alles sehr zentral organisiert war von der Seenotleitstelle in Rom. Das ist heutzutage einfach nicht mehr so. Und gleichzeitig ist es aber auch hier wichtig zu betonen, das Problem ist nicht, dass die Seenotrettung behindert wird oder dass es mehr Seenotrettung geben muss, sondern auch hier müssen wir weiterdenken und sagen, wir müssen darauf hinaus, dass dieser Mangel an legalen Fluchtrouten abgeschafft wird. Und dahinter steht natürlich auch so ein Mangel an Verantwortungsübernahme durch die EU und durch Deutschland. Und im Großen und Ganzen und also wenn wir mal rauszoomen, der Wohlstand aller Industrienationen und auch der Klimawandel auf dem Rücken des globalen Südens ausgetragen wird. Und es kann einfach nicht sein, dass Deutschlands oder Europas Antwort darauf ist, also schutzsuchende Menschen an Außengrenzen zurückzupuschen, zu kriminalisieren oder zu töten. Das ist also für mich persönlich wichtig, immer wieder auf jeden Fall darauf diese Systemkritik nicht aus dem Auge zu verlieren.